Brutal, jäh, aber nicht unerwartet. Die Repression schlägt zu, von Paris über Flandern bis nach Deutschland und Österreich. Was ist geschehen? In der letzten Woche gab es mehrere Fälle brutaler Repression gegen neue Rechte und patriotische Akteure, außenparlamentarische Akteure. Servus Leute, liebe Grüße aus Wien. Herzlich willkommen bei einer Audioreise. Alle Leute, die Regime Change von rechts gelesen haben, wissen, dass ich das patriotische Lager einteile in Bewegung, gegen Öffentlichkeit, Partei, Theorie, Bildung und gegen Kultur. Die Parteien sind unter Beschuss, aber der Vernichtungsdrang des politischen Gegners fokussiert sich in letzter Zeit immer stärker auf die außerparlamentarischen Akteure. Wohlweislich, denn sie wissen, blickt man zum Beispiel nach Italien, Stichwort Melonisierung und viele andere Länder, sollte eine rechte Regierung ihre Seuchengürtel durchbrechen und in kommenden Wahlen tatsächlich an die politische Macht kommen, dann kann man diese rechte Regierung lähmen, kastrieren, unschädlich machen und eine Legislaturperiode lang beschäftigen. Wenn sie ihr Programm nicht umsetzt, dann verliert sie auch massiv in der Wählergunst, enttäuscht ihre eigenen Wähler. Und das kann man ideal, indem es kein störendes Vorfeld gibt. Denn das störende Vorfeld, unabhängige Bewegungen, unabhängige patriotische Presseorgane, die könnten genau den Gegendruck auf die Partei ausüben, sodass sie sich nicht dem Druck der linken Medien beugt. Sie könnte von der Straße aus über Aktionen, Demos und Berichterstattung im Wahlvolk dafür Sorge tragen, dass die Dämonisierung nicht wirkt und greift und hätte einen entlastenden Effekt auf die Regierung. Dazu könnte das rechte Vorfeld als radikale Flanke, dem es immer noch ein bisschen was Radikaleres fordert, als die rechte Regierung tut, auch die Maßnahmen der Regierung normalisieren. Sie würden auch als Plänkler und Täuschkörper linke Strukturen und Kräfte bändigen. Wenn es das dynamische Vorfeld rund um die Partei nicht gibt, dann dagegen umzingelt alles die Partei. Die Partei ist gelähmt, sie hat keinen Flankenschutz und in der Regel bringt sie ihre Ideen und Prinzipien nicht durch. Sie verknöchert, sie melonisiert. Das wissen die politischen Gegner besser als die Rechten selber, insbesondere die Parlamentspatrioten und Parteipolitiker. Und aus diesem Grund versuchen sie jetzt insbesondere das Vorfeld zu vernichten. Verbote, Zensur, auch in Deutschland könnte Faeser jeden Tag, jede Minute, damit muss man rechnen, die JA, die IB oder andere Gruppen verbieten. Und dasselbe machen auch andere Politiker. In Frankreich wurde 2021 die identitäre Bewegung Génération Identitaire verboten. Ohne Grund, ohne Basis. Obwohl die Génération Identitaire freigesprochen wurde in einem Monsterverfahren, wegen einer symbolischen Grenzschließungsaktion wurde ihnen Militanz und paramilitärische Bestrebungen vorgeworfen. Völlig absurd und lächerlich. Trotz des Freispruchs wurden sie urplötzlich verboten. Der Grund dafür war, jetzt haltet euch fest, ein Vorgehen von Macron gegen den Islamismus. Das Vorgehen gegen den Islamismus musste rechtfertigen vor dem starken linken Flügel im Parlament, der schwache Präsident, die lame duck Macron, indem er sagte, wir gehen ja auch gegen Rechte vor. Schau, wir schenken euch wie den Kopf des Täufers Johannes am Silbertablett den Kopf der identitären Bewegung. Bam, Gruppe verboten. Und jetzt, einige Jahre später, gab es eine Razzia gegen 12 junge Aktivisten. 50.000 Euro Strafe drohen jeden Einzelnen. Warum? Weil sie Teil einer anderen Bewegung sind. Die Bewegung heißt Argos. Und diese Bewegung wird als Nachfolgebewegung der IB gewertet. Was ist Argos? Die meisten von euch kennen das nicht und das hat einen Grund, denn Argos tritt nicht so stark und eigentlich nicht wirklich politisch in Erscheinung. Argos ist primär eine Kultur- und Sportvereinigung. Es werden gemeinsame Wanderungen gemacht, Bergtouren, Boxwettkämpfe werden veranstaltet und bei Argos geht es darum, dass die französische Jugend wegkommt von Drogen, von Alkohol und sich körperlich, geistig ertüchtigt und einem anderen Ideal nachstrebt. Also wirklich ein Verein, eine Bewegung, wie man sie sich wünschen würde, wie sie vielleicht sogar Staaten eigentlich fördern könnten. Aber nein, die fördern hüben wie drüben linksradikale, antinationale Zerstörungsgruppen, die zur Selbstzersetzung führen. Argos soll jetzt auch zerschlagen werden. 12 Aktivisten wurden von der Polizei verhaftet, Razzien, schwerer Druck, psychische Belastung, ich kenne das persönlich sehr gut, lähmt sie und damit will offenbar Macron die letzten Überreste patriotischer Bewegungen ausmerzen. Die Academia Christiana wurde ebenfalls verboten, eine Art katholische EB kann man sagen. Was bedeutet das? Ich habe telefoniert mit einem guten Freund aus Frankreich. Freie Hand und Freie Bahn haben jetzt wirklich radikale, wirklich verrückte Gruppen, die mit Knochenmasken auftreten und sich am NS orientieren, teilweise wirklich mit irgendwelchen amerikanischen Terrorsekten, die von V-Leuten gesteuert sind, ich sage nur Atomwaffendivision, in Kontakt stehen, deren Ideal der Straßenkampf ist, die pro Hamas sind oder sonstige internationale Verstrickungen haben, die dem normalen patriotischen Franzosen gar nichts mehr sagen. Also die klassischen hyperideologischen, hyperradikalen, isolierten Pseudo-Avantgarden, die einen kleinen ideologischen, provokanten Protestfimmel fahren, denen es viel mehr um Straßenkampf, Radikalität und Konflikt mit der Antifa als um echte politische Arbeit geht. Das spricht einen Typus Jugendlichen auch an, nämlich der, der an Temperaturerhöhung leidet. Das sind keine schlechten Jungs, die haben eine Sehnsucht nach Provokation. Aber diese Strategie, diese Form des Aktivismus, diese Ausdrucksform, diese tatsächlich extremistische, führt dazu, dass sie Gefundenes fressen. Dass sie wirklich, das ist, was Macron sich bestellt, weil dann kann er auf diese Leute verweisen und sagen, seht ihr, das ist die, sind die bösen rechten Extremisten, die müssen wir bekämpfen. Die tatsächlichen, positiven, patriotischen Aktivisten hat er vorher weggeräumt und es gibt dann niemanden mehr, weil die alle mit Verfahren und im schlimmsten Fall sogar Privatkonkursen horrenden Summen beschäftigt sind und daher die Massen, die jungen Leute, nicht mehr organisieren und schulen können. In Frankreich ist es so, in Belgien, Flandern nicht anders. Dort wurde Dries van Langenhove, ein großartiger junger Aktivist und Medienmacher, Politiker. Ich kenne ihn seit Jahren gut, habe ihn unlängst auch besucht für eine Aktion des Action Radar Europe. Der wurde jetzt verurteilt vor Gericht. Ein Jahr Haft ohne Bewährung, 16.000 Euro Strafe und 10 Jahre Entzug seiner Bürgerrechte. Er kann also auch nicht mehr in die Politik gehen. Weswegen? Vor 7 Jahren war er in einem Gruppenchat, in dem Memes geteilt wurden. Ich gebe zu, geschmacklose Memes, doofe Witze, nicht politisch korrekt. Aber letztlich lächerlich und unfassbar, wirklich erschreckend, diese drakonische Strafe auch in einem Land wie Belgien, das ja mit NS und Co. eigentlich nichts zu tun hatte. Aber auch dort hat man dieselben Hate-Speech-Gesetze. Dries ist sympathisch, eloquent, hoch erfolgreich, hat ein eigenes Box-Gym aufgebaut, zeigt Gesicht, hat mit der Bewegung Schild entfrinden, eine flandrische Variante aufgebaut von dem, was in Frankreich durch die IB und in Österreich durch die IBÖ, in Deutschland durch die IBD verwirklicht wurde. Also junge Menschen, Männer, Frauen, die Gesicht zeigen, positiv auftreten, kreative, friedliche, witzige Aktionen machen. Schild entfrinden wurde unterwandert, wurde gesprengt, es gab Razzien und jetzt, 7 Jahre später, wird Dries verurteilt. Zahlreiche andere Verfahren stehen an. Es ist so absurd, dass sogar Elon Musk darauf aufmerksam wurde. Eva Landerlegenbröck hat es gepostet, Musk hat es repostet, die ganze Welt schüttelt den Kopf darüber, aber Dries trifft es wirklich. Und wenn die Aufmerksamkeit verschwunden ist, ich kenne das selber sehr gut, in einigen Wochen bleibt ihm dennoch dieses Verfahren. Wenn er immer wieder sagt, Leute, ich habe ein Verfahren, helft mir, dann werden sich die anderen irgendwann auch gelangweilt abwenden. Diese reflexive und selbstbezügliche Kommunikation interessiert Leute ab einem Punkt nicht mehr und Dries ist damit gelähmt, ist angeschossen und kann seine Energie, seine unglaubliche Begabung und Intelligenz nicht mehr in die Organisation von Gruppen setzen. Im deutschen Sprachraum haben wir vor allem Attacken auf die Gegenöffentlichkeit. Auf 1, Hunderttausende über TV aufgeklärt, Kompaktmagazin, Hunderttausende über Magazin und nochmal Millionen über Kompakt TV auf YouTube aufgeklärt. Und ich will jetzt keinen Reichweitenvergleich machen, ich arbeite auch für Kompakt, also wer es parteiisch auf 1 hat mich mehrfach interviewt, finde ich auch großartig. Beide Sender leisten Großartiges und stehen auch Seite an Seite, Schulter an Schulter, Stefan Magnet und Jürgen Elsässer in dieser Repression. Auf 1 darf nicht mehr über Satellit ausgestrahlt werden, wegen irgendeiner Lappalie und Formsache, ein Verfahren, und muss 195.000 Euro zahlen. Und Kompakt wurde nicht nur von den Kiosken verbannt, sondern hat jetzt auch noch in einem gerichtlichen Verfahren bestätigt, sein Konto verloren. Das erste journalistische Organ in Deutschland, das ein Sparkassenkonto verliert. Wenn man sogar das verloren hat, wird es irrsinnig schwierig werden, ein Geschäftskonto zu finden. Das ist für ein Unternehmen wie Kompakt quasi ein Todesurteil. Ein Todesurteil. Wie sollen Sie bitte Gehälter zahlen? Wie sollen Sie bitte Honorarnoten auszahlen? Wie sollen Sie Abogebühren einziehen? Das ist eine unglaubliche Katastrophe. Warum macht man das? Man will nicht mehr haben, dass die Öffentlichkeit informiert wird. Man will nicht mehr haben, dass Hunderttausende, die Tagesschau zu Recht nicht mehr sehen, sich anderweitig informieren können. Und damit will man ebenfalls den Weg freimachen für V-Leute, Agent Provocateur, tatsächlich Wahnsinnige, die dann in der entscheidenden Phase die Masse radikalisieren können. Ich habe es mehrfach angedeutet, ich komme jetzt in die finale Phase dieser Audioanalyse. All diese Maßnahmen sind Maßnahmen des Systems, in dem sie versuchen, ihr Häuschen sturmfest zu machen. So bizarr das klingen mag. Sie wissen, es kommt ein Sturm. Sie wissen, es kommt eine große wirtschaftliche Krise, die auf eine Gesellschaft trifft, die ethnisch gespalten ist und fragmentiert ist und die auch ideologisch gespalten ist und die kaum mehr irgendwelche Werte zusammenhängen. Diese Krise wird ein Volk treffen, einen Mittelstand treffen, die Systemträger treffen, die für die Elite häufig nur mehr Verachtung übrig haben. Und diese Krise tritt ein in der Endphase des Bevölkerungsaustauschs, in der entscheidenden Phase, nämlich in dem Fenster, im Sweet Spot für Remigration, wo der Leidensdruck des Bevölkerungsaustauschs gigantisch hoch und unübersehbar ist. Die ständigen ethnischen Schocks der letzten Woche brauche ich nicht wiederholen. Zugleich aber noch eine Mobilisierungsmasse da ist, die nicht von heute auf morgen wegsterben wird. Und die Eliten wissen ganz genau, dass ein Projekt wie der Bevölkerungsaustausch nur ausschließlich durchführbar war, indem man die Leidtragenden, die Einheimischen, die um ihre Heimat gebracht werden, um ihr Selbstbestimmungsrecht gebracht werden, mit Brot und Spielen sediert und zugleich diejenigen, die sich nicht sedieren lassen, die immun sind gegen das Betäubungsgift, mit massiver Repression unterdrückt. Bis jetzt konnte man leider, und das spricht nicht für unsere Völker, eine Mehrheit sedieren mit Brot und Spielen. Wir haben aber schon bei Corona gesehen, als das nur ein bisschen ausfiel, also als man Maske tragen musste und zu Hause mit Lohnfortzahlung Netflix sehen musste und nicht mehr feiern und nach Mallorca gehen durfte, da brach eine Protestwelle los ungeahnten Ausmaßes und extrem viele Schlafschafe, die jahrzehntelang vorher, 2015 und Co., nichts gesagt haben und vor sich hin konsumiert haben, sind auf einmal wach und aktiv geworden. Ein bisschen Bitterkeit schwingt hier mit, aber ich trage es ihnen nicht nach, wenn sie jetzt ihren Fehler von damals wieder gut machen. Und großes Lob und großen Dank an die, die vorher schon, wie auch ich und viele andere, vorher schon idealistisch aktiv waren. Ja, das war Corona. Da durfte man nicht ins Wirtshaus gehen. Jetzt kann man bald nicht mehr hingehen, weil alles so verdammt teuer werden wird. Die Inflation der letzten Monate, die wieder ein bisschen abgeflacht ist, das war wirklich nichts. Es gibt eine Konvergenz der Krisen, Krisen, die zum Teil gar nicht lösbar sind. Und da, wo sie lösbar wären, Sanktionswahnsinn, will man sie einfach nicht lösen. Glaubt mir, es kommt eine große Krise auf uns zu. Das wissen die Eliten besser als ich, das wissen sie besser als wir. Sie haben die Zahlen, Daten, Fakten, die Hintergrund-Dashboards und Analysen, die echten Wählerbewegungen, die echten Umfragewerte, die sie uns nie sagen und nie veröffentlichen würden. Genauso wie sie bei Corona die Satellitenfotos der Großkundgebungen hatten, in Wien zum Beispiel, aber nicht nach außen gegeben haben, haben sie die Wahlen, Zahlen und Daten über die deutsche Wirtschaft und die möglichen KI-berechneten Entwicklungsszenarien, und auch die werden nicht veröffentlicht. Sehr häufig standen totalitäre Systeme kurz vor einem Zusammenbruch und die Mächtigen wussten das, aber die Unterworfenen wussten es nicht, und weil die Unterworfenen es nicht wussten, haben sie zurückgeschreckt, nicht weitergemacht, nicht demonstriert, nicht die Machtfrage gestellt, und so konnten Systeme überleben. Diese Leute wissen aber, dass wenn Brot und Spiele ausfallen, wenn wirklich krisenhafte Szenarien eintreten, in der jetzigen Phase, man stelle sich vor, ein Stromausfall, in Berlin. Man stelle sich vor, eine neue importierte Terrorwelle, diesmal vielleicht geboostet durch Hamas-Demos als Racheakt für den Nahostkonflikt, getragen, unterstützt und bejubelt von den ganzen islamischen Parallelgesellschaften und Ghettos. Was wäre dann los und wie wäre die Reaktion an der Wahlurne und in der Gesellschaft? Und hier haben die Eliten Angst nicht vor den importierten Islam-Clans. Sie wissen ganz genau, die werden noch keine politischen Mehrheiten bekommen, die kann man noch in Schach halten. Das sind letztlich ihre Werkzeuge, ihre Kettenhunde. Das sind die importierten Minderheiten, die sie aktiviert und mobilisiert und mit Steuergeld gefüttert haben, die sie erzogen haben fast schon zur Radikalität und zum Antideutschtum, mit denen sie die schweigende Mehrheit der Einheimischen, vor denen sie am meisten Angst haben, in Schach halten. Das sagen sie alle, Macron, Rishi Sunak, Faeser, auch in Österreich, die größte Gefahr ist immer noch Rechtsextremismus. Trotz allem die größte Gefahr, ihre größte Sorge ist, dass das eigene Volk aufwacht, denn sie wissen, Patriotismus, Antiglobalismus ist mehrheitsfähig. Es gibt mittlerweile auch Eliten, die das so sehen wie wir und hier könnte eine Politwende stattfinden, vor der sie Angst haben. Und daher sind nicht diese islamischen Terroristen, nicht die Banlieues, die sich erheben und Vorstädte anzünden, sondern die politischen Bewegungen, die als Antwort darauf dann politische Macht und Gestaltungsmacht gewinnen könnten. Dafür haben sie die größte Sorge. Und die wollen sie jetzt noch zerlegen. Die wollen sie jetzt führungslos schießen. Die wollen sie jetzt chaotisch gestalten, damit, wenn dann diese Szenarien eintreten, die ich gesagt habe, nicht eine große, breite Protestbewegung mit schönen Bannern, schönen Logos, guten Sprechern, intelligenten Strategen auftritt, sondern chaotische, gewalttätige, extremistische Bewegungen entstehen, die dann in der Presse hochgeschrieben werden, bizarrerweise vom Staat kaum verfolgt werden, aber das gesamte Widerstandspotenzial in die Non-Strategie der Militanz und des Extremismus führen, genauso wie es in Regime Change von rechts beschrieben ist. Damit das dann klappt, wollen sie bereits jetzt die Akteure und Köpfe, die ein solches Protestpotenzial in den demokratischen Widerstand leiten könnten, ausschalten. Und genau das tun sie jetzt gerade im patriotischen Vorfeld. Das ist die Analyse. Die Lösung und die Antwort, die verschiebe ich aus Platzmangel in eine andere Audioanalyse. Ich kann nur sagen mit Rilke, dass in der jetzigen Phase, in dieser Phase der Zerstörung, des Ausmerzens, des Vernichtens, der Ausschaltung und Chaotisierung der gesamten Opposition, die jetzt eintritt, vor der großen Phase einer potenziellen Wende, mehr denn je das Wort von Rilke gilt. Wer spricht von Siegen, überleben ist alles.